Willkommen. Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 4. In der Ryanair-Halle des Bremer Flughafens. Die letzte Maschine aus London bringt mehr Heimkehrer als britische Touristen, Pendler, die in UK ihrem Broterwerb nachgehen. Bei den Morgenmaschinen aus London ist es eher umgekehrt. Der Bremer Luftlandeort ist zu einem beliebten Festlandziel für Kurzausflüge aus britischem Alltag avanciert. Es hat sich auf der Insel herumgesprochen. For small money into the heart of a splendid old German city with only 12 minutes to go by tram. Als Christina Raupach mit ihrem kleinen Rollkoffer durch die Schleuse kommt, geht es für sie draußen nicht mit einer Straßenbahn weiter, sondern mit einem Polizeiauto. Darin wartet die Chefin der Bremer Mordkommission. Alleine. Grund? Der Schleusentote und die Schlagzeilen über den verhinderten Terroranschlag auf das Bremer Weserwehr. Und Helen Reinders hat richtig kalkuliert. Nach dem Anruf durch die deutsche Botschaft hat Christina Raupach im Internet nachgesehen und die aufgeregte Berichterstattung mit dem Foto gefunden. Der schwarze Augenbalken hat sie nicht davon abgehalten, sofort den Vater zu erkennen. Jetzt Wut statt Trauer. Mein Vater? Ein verhinderter Terrorist und unter falschem Namen? Helen Reinders ist froh, dass sie darauf bestanden hat, die Tochter alleine abzuholen. Es ist heikel, sagt sie beschwichtigend und kondoliert erst einmal. Ich will in seine Wohnung. Morgen, sagt die Chefin der Mordkommission, die Wohnung ist noch versiegelt. Wir haben für Sie ein Zimmer im Hotel an der Ecke reserviert und ich muss mit Ihnen reden. In der Lobbybar des Swiss Hotel klärt die Beamtin auf. Hier soll der Terrorist gewohnt haben. Doch hier hat niemand ihren Vater auf unserem Foto erkannt. Also hat hier jemand anderes gewohnt? Der Tote vom Weserwehr? Nein, es tut mir leid, aber der Tote vom Weserwehr ist Ihr Vater. Wir fahren morgen zur Pathologie, da werden Sie Gewissheit erhalten. Zwei verschiedene Männer? Und wie kommt das Foto von meinem Vater zur Terrorismus-Story in die Zeitungen? Ich sagte schon, eine heikle Geschichte. Sie müssen mir versprechen, über das zu schweigen, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Ich riskiere hier Kopf und Kragen und ich brauche Ihre Kooperation. Einverstanden? Einverstanden, sagt die junge Frau mit deutlicher Zurückhaltung. Dass wir Sie aus London haben einfliegen lassen, wissen nur meine engsten Mitarbeiter. Die sind auf Ihre Existenz gestoßen, weil Sie unautorisiert weiterermittelt haben. Wissen Sie, bei Terrorgefahr übernimmt der Staatsschutz. Und die Unterlagen, die hier in einem Hotelzimmer gefunden wurden, ließen den Schluss zu, dass das Bremer Weserwehr womöglich Ziel eines terroristischen Anschlags werden sollte. Wir hatten also den Fall abzugeben. Dann aber, nun ja, wurde uns klar, dass der Tote im Weserwehr durch eine falsche Identität mit den Dokumentenfunden in diesem Hotel in Zusammenhang gebracht worden war. Alle Fotos für die Presse waren mit diesem Augenbalken versehen. Selbst Menschen, die wir inzwischen sprachen und die ihren Vater kannten, hatten das Foto nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Das war ja dann wohl Absicht. Christina Raupach ist empört. Das gehört doch aufgeklärt. Die Öffentlichkeit weiß nicht, dass es ihr Vater ist, der verdächtigt wird. Der Presse wurde ja mit dem geschwärzten Foto dieser falsche Name mitgeteilt. Der Name aus dem Ausweis, den unsere Leute bei dem Toten gefunden hatten. Korrektur, wir reden hier nicht über einen falschen Namen, wir reden über einen falschen Ausweis, oder? Ein falscher Ausweis. Ja, ein Ausweis, den Ihr Vater in der Tasche hatte, bevor er im Weserwehr ertrank. Ertrank? Wollen Sie sagen, er beging Selbstmord? Falls nicht, dann müsste der gefälschte Ausweis ihm von jemandem in die Tasche gesteckt worden sein, bevor er starb, oder? Oder sterben musste? Christina Raupach denkt über ihre eigene Bemerkung nach. Dann beugt sie sich vor und flüstert: Wer fälscht einen Ausweis so gut, dass der Staatsschutz darauf hereinfällt? Und was ist das für ein Staatsschutz, der die Presse mit einem Foto füttert, das alle davon abhalten soll, zu erfahren, wer der Tote im Weserwehr wirklich ist? Die Frage ist, was hat Ihr Vater gemacht, dass er sterben musste? Kriminalhauptkommissar Stedefreund erhält am folgenden Morgen von der Pforte des Bürogebäudes an der Domsheide einen seltsamen Anruf. Ein Hilfs-Sheriff wolle ihn in seinem Büro besuchen. Der stellt ihm wenig später eine Flasche Geneva auf den Bürotisch. Mit Gruß vom Tatort Krähenhorst, sagt der Holländer, diesmal ohne Klompen, aber mit Neuigkeiten vom Lande. Aufruhr im Dorf. Ausländer sind da. Wer regt sich dort noch auf über einen Holländer, meint Stedefreund. Doch nicht über mich, empört er sich. Über Flüchtlinge, fragt Stedefreund grinsend. Das Kurzentrum ist doch nicht etwa in den paar Tagen umgebaut worden. Nein, sagt der Holländer, über Wolles Plan, der in die Lokalzeitung geraten ist und angeblich freundliche Aufnahme von der Lokalpolitik erhalten hat. Allerdings weniger freundliche vom Landvolk. Wann in die Lokalzeitung geraten? Ich hab's gelesen 2 Tage nach Ihrem Besuch. Die Zeitung kommt meistens erst mittags. Und am Tag danach waren die schon da. Wer? Die Ausländer. Welche Ausländer? Ich hab sie selber nicht gesehen, aber es ging rum wie ein Lauffeuer. Inder! Flüchtlinge aus Indien? Wusste gar nicht, dass die von da auch wegmachen. Naja, mindestens einer. Der fuhr einen dicken Mercedes und hat sich beim Kurhaus alles angeguckt. Nochmal vom Anfang. Es gibt Aufruhr im Dorf wegen eines Inders in einem Mercedes, der sich das alte Kurhaus angesehen hat. Und wegen des Artikels in der Zeitung. Der da wie reingeraten ist? Her, der Holländer kramt eine Zeitungsseite hervor. Großer Bericht über die Dorferneuerung, sogar mit einem Foto von unserer allerersten Sitzung. Hier, das bin ich und das hier ist Wolle. Das war vor 2 Jahren. Kriminalhauptkommissar Stedefreund überfliegt den Artikel, während sich der Holländer im Büro nach Gläsern umsieht. Stimmt, es geht hauptsächlich um seine Idee, Flüchtlinge und Polizeischüler zusammen in diesem ehemaligen Kurhaus wohnen zu lassen. Seltsam. Der Artikel erscheint kurz nachdem wir bei Ihnen darüber geredet haben. Sie haben da nicht zufälligerweise... Was? Nachgeholfen? Ich meine, das ist ein schönes Foto. Doch, ich habe bei der Zeitung angerufen. Bitte? Weil es mich auch gewundert hat. Und da war mir eingefallen, dass Sie mich ja zum Hilfs-Sheriff ernannt hatten. Also habe ich bei der Redaktion nachgefragt, was denn nun der aktuelle Anlass war für die Veröffentlichung. Und dass der Wolfgang Raupach ja nun tot sei. Bitte? Davon stand ja nichts in dem Artikel. Und das hatte mich ja auch gewundert. Die haben da so einen Volontär. Und der sei mit der Story angekommen. Das Foto hatten Sie noch im Archiv. Sagen Sie mal, gibt's in diesem Tatortbüro auch reale Gläser? Carlsens 12-Jähriger will nicht mehr Journalist werden. Warum denn nicht? Fragt der Vater, genervt, weil sich der Nachwuchs wieder an seinen Unterlagen zu schaffen gemacht hat. Er nimmt ihm die Mappe weg, die ihm der Kellner vormittags im El Sol überlassen und die er nicht ins Büro mitgenommen hatte, sondern zum Studium nach Hause. Gib mir sofort diesen Artikel. Trotzig sagt Junior, Geschichten schreiben doch sowieso bald nur noch Computer. Hier. Und er zitiert. Algorithmen könnten auch die Art und Weise, wie literarische und poetische Texte verfasst werden, massiv verändern. Man schaue sich die Produktionsverfahren an, mit denen lautpoetische oder kombinatorische Texte erstellt werden. Sie lassen sich in Algorithmen fassen, denn diese sind ja auch nichts anderes als Handlungsvorschriften. Was weißt denn du von Algorithmen? Ohne die würde dein Smartphone gar nicht funktionieren. Und mit ihnen werden Journalisten sowieso bald überflüssig. Her! Und Junior reicht dem verblüfften Vater noch einen Artikel aus dessen Mappe. Taz, April 2015. Der Suchmaschinenkonzern Google investiert jetzt auch in Journalismus. Mit 150 Millionen Euro fördert er 8 Zeitungsverlage aus ganz Europa. Die deutschen Verlage lassen sich zurzeit schön in 2 Lager einteilen. Die einen wollen etwas von Google, die anderen kriegen etwas von Google. Das ist die Kurzvariante. Die Langvariante kam am Dienstag aus London. Dort verkündete Carlo Dascaro Biondo, Googles Verantwortlicher für strategische Beziehungen in Europa, dass sein Unternehmen mit 8 europäischen Verlagen, darunter der FAZ, Zeit, Guardian und Financial Times aus Großbritannien, La Stampa aus Italien und L'Echo aus Frankreich zusammenarbeiten will. Der Plan? Eine Arbeitsgruppe der 8 Verlage soll über die Zukunft des Online-Journalismus sprechen, also über Paid Content, Werbung, Nachrichtensuche bei Google, News. Man wolle Hand in Hand mit Zeitungsverlagen und Branchenverbänden zusammenarbeiten, um dabei zu helfen, nachhaltigere Nachrichtenmodelle zu entwickeln, sagte Dasaro Biondo. Hand in Hand, wie ein verliebtes Pärchen. 150 Millionen Euro bläst Google dafür über 3 Jahre in die Branche, auch an Medienhäuser und Start-ups, die bisher noch nicht beteiligt sind. Außerdem sollen Google-Mitarbeiter Journalisten schulen. Google also, der große Zampano auf der Suche nach dem Journalismus von morgen, zumindest für die einen. Die anderen, das sind Axel Springer, Burda und die Funke Mediengruppe, vereint in der VG Media, die seit Jahren mit Google streiten. Sie sind der Meinung, dass Google ihnen die sogenannten Snippets, die kurzen Auszüge in der Nachrichtensuche, bezahlen sollte. Wie absurd diese Forderung ist, zeigt das krüppelige Leistungsschutzrecht, in dem der Streit gemündet ist. Nun hat sich also Google die Verlage geangelt, die weniger gestänkert haben. Prinzipiell sei die Kooperation aber für jeden offen, heißt es im Blogpost von Google. Google sucht Frieden und Partner im Konkurrenzkampf mit Facebook, das kürzlich auch ins Newsgeschäft eingestiegen ist. Die Verlage wiederum profitieren vom Input und vom Geld, das Google gibt. Also alles schön? Bei weitem nicht. 8 große Verlage lassen sich von Google beraten, schulen und neue Projekte bezahlen. Wo bleibt da die journalistische Unabhängigkeit? Die sei in keinster Weise gefährdet, heißt es aus der Pressestelle der Zeit. Geschäftsführung und Redaktion seien schließlich unabhängig. Am Rand des Artikels findet Kriminalassistent Carlsen folgende handschriftliche Notiz. Passt zu unserem kürzlichen Gespräch. Gruß, Benno. Wer ist Benno? Fragt sich Kriminalassistent Carlsen. Wer ist Benno? Fragt Papa den Junior. Der verdreht die Augen. Sein Finger tippt auf den Artikel. Carlsen liest, der Taz-Autor heißt Benno Rademacher. Kriminalhauptkommissarin Inga Lührsen hat Wolfgang Raupachs Tochter in die Pathologie begleitet und kommt jetzt deren Wunsch nach, den Ort sehen zu wollen, an dem ihr Vater starb. Sie stehen auf der Fußgängerbrücke und blicken in die Schleusenkammer. Das untere Schleusentor ist geöffnet. Ein mit Kies beladenes Binnenschiff hat Fahrt aufgenommen und verlässt gerade flussab die Schleuse. Inga Lührsen sagt, 4 Sprossen über der Wasserlinie, so wie sie jetzt ist, hat ihn der Schleusenwärter hängen sehen. War ihr Vater Linkshänder?
Warum?
Wegen der fehlenden Hand. Falls er sich beim Sturz hatte festhalten wollen und dann instinktiv... Er war Linkshänder. Der Instinkt hat ihn nicht gerettet. Christina Raubach hält sich am Geländer fest. Nach einer Weile sagt sie, wir sind oft hier gewesen. Es gab da sogar ein Binnenschiff, ich muss 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein. Da sind wir über diese Leiter da runtergeklettert und sind mitgefahren. Ich glaube, bis runter zum Holzhafen. Mein Vater hatte diese Binnenschiffer irgendwie gekannt. Damals war es hier anders, natürlich. Das alte Wehr, die alten Turbinen, die man in Betrieb sehen konnte. Man musste an den Fenstern des tiefer liegenden Turbinenraums vorbei, um über die Schleuse zu gehen. Warum ist er hergekommen? Nun, sagt Inga Lührsen, wir wissen nicht, ob er hergekommen ist oder hergebracht wurde. Ja, wohl eher hergebracht. Die Tochter des Toten sieht den Schleusenwärter. Ich würde gern mit ihm sprechen, sagt sie, und beginnt, den Steg zur Schleusenkontrolle hinunterzuklettern. Inga Lührsen folgt und macht die beiden miteinander bekannt. Ich konnte ihn nicht eher sehen, sagt der Mann, nachdem er sein Beileid ausgesprochen hat. Erst als das Tor geöffnet war und das Schiff den Blick freigab. Sie müssen sich nicht schuldig fühlen, unterbricht ihn Christina Raupach. Dann fragt sie, gibt es hier keine Videoüberwachung? Die Kriminalhauptkommissarin schluckt. Wieso hatte keiner bisher daran gedacht? Nur während des Schleusenbetriebes ist die Antwort. Nachts ist die ausgeschaltet. Aber wir wollen das jetzt ändern. Nicht bloß, weil das passiert ist. Von 22 Uhr bis morgens früh um 5. Während der Betriebspause ist hier manchmal Remi-Demi, vermute ich. Wir lassen ja das Wasser in der Schleuse für die Nacht so hoch, wie den Oberpegel stehen, wegen des Druckausgleichs für Mauern und Tore. Und es scheint, als würde die Schleusenkammer dann gelegentlich von ein paar Spinnern als Swimmingpool genutzt. Er sieht auf den Gesichtern der Frauen leichte Skepsis. Doch, doch, kommen Sie. Wenn ich morgens den Dienst antrete, finde ich gelegentlich die seltsamsten Sachen im Wasser schwimmen. Oder sie bleiben, wenn das Wasser abfließt, an den Innenstreben der Tore hängen. Ich hatte schon Damenbadeanzüge, Teile von Herrenbekleidung. Schauen Sie, was ich heute Morgen wieder rausgefischt habe. Er greift durch die offenstehende Tür seines Steuerstandes. Eine zerquetschte Schwimmflosse. Hier, die hatte sich in einem der Torscharniere verklemmt. Nicht mehr zu gebrauchen. Er wirft das Gummiteil zurück in den Kontrollstand. Für mich wäre es ja noch ein bisschen zu kühl zum Anbaden. Kriminalhauptkommissarin Lührsen drängt es ein wenig, auch aus Gründen der Pietät. Wollen wir jetzt in die Wohnung? Woher haben Sie den Schlüssel? Fragt die Raupach-Tochter, als Inga Lührsen am Hillmannplatz die Haustür öffnet. Falscher Ausweis, richtiger Schlüsselbund. Ein weiterer Grund dafür, dass wir glauben, es gab jemanden, der dem Toten in der Wasserschleuse eine andere Identität verschaffte und dabei vielleicht einen Fehler machte. Ich meine, angenommen, Ihr Vater hätte sich einen falschen Ausweis beschafft. Hätte er dann weiter die richtigen Schlüssel bei sich getragen? Hätte er einen solchen Fehler gemacht? Hätte er nicht. Hat er nicht, sagt die Tochter. Er war nicht schusselig. Und wenn? Ich bitte Sie. Warum sollte er sich einen falschen Ausweis besorgt haben, um damit freiwillig ins Weserwehr zu springen? Der Staatsschutz glaubt offensichtlich, um das Weserwehr in die Luft zu jagen und danach zu verschwinden. Aber er glaubt es nicht von meinem Vater, verdammt nochmal, sondern von jemandem mit einer ganz anderen Identität. Die wissen doch nicht mal, dass der Tote mein Vater ist. Aus irgendeinem Grund wollen Sie es denen auch gar nicht sagen. Interessante Schlussfolgerung, sagt die Kriminalhauptkommissarin. Aber sie dreht sich um und sieht Christina Raupach fragend an. »Sie wissen schon, wohin die anderen Schlüssel passen?« »Zum Landhaus in Krähenhorst natürlich.« »Es hat eine Serie von PKW-Zündeleien hier in Bremen gebraucht, damit wir das herausfinden konnten«, sagt Inga Lührsen. Und während des Liftaufstiegs zum obersten Stock erfährt die Raupach-Tochter, wie das Auto ihres Vaters als Opfer eines bislang nicht gefassten Serientäters den Feuertod erlitt und wie dies dann bei der Kriminalpolizei zur Feststellung der wahren Identität des Toten im Weserwehr geführt hatte. Beide haben den Lift verlassen, aber die Tür zur Wohnung ist noch nicht geöffnet. Da sagt die Raupach-Tochter: »Moment mal, das Auto von meinem Vater wird abgefackelt, bevor er selber stirbt? Und zwar möglicherweise ebenfalls gewaltsam?« Kriminalhauptkommissarin Lührsen erahnt die nächste Frage und schluckt. Sie denkt abermals: »Wieso ist von uns keiner draufgekommen? Professionalität perdu, Gespür perdu?« »Der Zusammenhang«, sagt sie schnell, macht sich eine mentale Notiz und fährt fort. »Wir arbeiten daran.« Die Frauen sind noch im Flur zwischen den beiden Wohnungstüren. Inga Lührsen bemerkt einen Anflug von Misstrauen im Gesicht der Tochter, die jetzt mit dem Rücken zur Tür steht, als wolle sie den Zugang zur Bremer Kulturwohnung ihres Vaters verwehren. »Wieso riskieren Sie Kopf und Kragen, wenn Sie doch nur Ihre Arbeit tun?« Die Kommissarin hebt fragend den Kopf. »Das hat mir Ihre Chefin gestern Abend gesagt.« »Meine Tochter?« »Nein, die Leiterin der Mordkommission. Das ist meine Tochter.« Inga Lührsen macht sich am Schlüsselbund zu schaffen. »Wollen wir nicht reingehen?« »Die Leiterin der Mordkommission ist Ihre Tochter?« »Und Sie?« »Sie sind die Tochter eines Mannes, der schon Kopf und Kragen verloren hat, nicht wahr? Dem jemand eine andere Identität untergeschoben hat, damit wir ihm nicht auf die Spur kommen, damit wir nicht erfahren, was er wusste. Warum? Was hat Ihr Vater gemacht, dass er sterben musste?« Wie das Echo der Frage vom Vorabend, denkt Christina Raupach. Dann nimmt sie der Kommissarin den Schlüsselbund aus der Hand, greift nach einem der Schlüssel und öffnet die Tür. »Sie ermitteln nicht in einem gewöhnlichen Mordfall«, sagt sie beim Betreten der Wohnung. »Sie ermitteln gegen eine Krake, nicht wahr?« Im Taz-Büro der Bremer Lokalredaktion in der Pieperstraße sind die Glockenschläge vom Turm der Martinikirche tägliche Erinnerung an den dort predigenden, nicht unumstrittenen Pastor, mit dem Wolfgang Raupach eine öffentliche Fehde in eben jener Taz ausgetragen hatte. Sie läuten besonders melodisch an diesem Mittag, als Kriminalassistent Carlsen den Benno Rademacher an einem Kaffeetisch vorn an der Ecke zur Martini-Straße trifft. »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«, sagt der Journalist, als er sich mit einer Mappe unter dem Arm zu Carlsen setzt. »Die 19 Glocken im Martini-Turm da hinten spielen Tag ein, Tag aus das Kirchenlied« vom damaligen Pfarrer Joachim Neander. Interessiert Sie das?« »Na ja«, sagt Freidenker Carlsen, kriminalpolizeilich, »mit diesem Martini-Prediger, also ich meine den jetzigen, hatte Wolfgang Raupach irgendwie Zoff.« Rademacher öffnet die Mappe und holt den Taz-Artikel heraus, den Carlsen schon aus den Krähenhorst-Mitbringseln seiner beiden Vorgesetzten kennt. »Dass der so plötzlich gestorben ist, habe ich erst durch Ihren Anruf erfahren. Woran ist er denn gestorben? Und wieso interessiert das die Mordkommission?« Auf diese Fragen hat sich Kriminalassistent Carlsen nicht vorbereitet. Den Anruf hatte er spontan nach der Algorithmusdebatte mit Junior Carlsen getätigt. Eigentlich wollte er nur wissen, ob es sich für den noch lohnen könnte, weiter dem Berufsbild Journalist anzuhängen. Und was dran sei an der Überlegung des Juniors, das würde alles sowieso mal durch Algorithmen erledigt. und jetzt sitzt er in der Patsche. Er ahnt, dass seine Vorgesetzten ihn diesmal an seinem Pferdeschwanz aufhängen würden, erführen sie, dass er einem Journalisten erzählt hätte, wer die Leiche im Weserwehr wirklich war. Ihm schießt durch den Kopf, was er einmal als Wikipedia-Ausdruck auf seinem Schreibtisch vorgefunden hatte. Obwohl vom Typ her eher wortkarg, schafft Kriminalassistent Carlsen es immer mal wieder, laufende Tatortermittlungen negativ zu beeinflussen, indem er sich verplappert oder ungewollt Informationen an Verdächtige preisgibt. Carlsen beginnt einen Ablenkungsversuch. Pfarrer Joachim Neander? 17. Jahrhundert? Fragt er und ist verblüfft über den sofortigen Erfolg. Passt! Lacht Benno Rademacher und schlägt sich vor Freude auf die Schenkel. Bestens mitgedacht! Kriminalassistent Carlsen nickt heftig und versteht nichts. Nach ihm wurde das Neandertal benannt. Wussten Sie das? Das Tal in der Nähe von Düsseldorf, wo in einem alten Kalktagebau die Skelette von Neandertalern gefunden wurden? Und warum nach einem Bremer Pastor? Rademacher doziert. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Gegend in Neandertal umbenannt in Erinnerung an den bekannten Kirchenkomponisten und evangelisch reformierten Pastor Joachim Neander. Der gebürtige Bremer war zwischen 1674 und 1679 Rektor der Düsseldorfer Lateinschule, der reformierten Kirchengemeinde und Hilfsprediger. In seiner Freizeit hat er oft dieses damals noch schluchtartige Tal aufgesucht. Hier hielt er Gottesdienste ab und komponierte viele seiner heute noch bekannten Kirchenlieder und Choräle. Da drüben hat gerade eins seiner Lieder aufgehört zu bimmeln. Und das ist der Witz an St. Martini. Im 21. Jahrhundert gibt's da wieder einen Prediger aus dem Neandertal. Rademacher ist entzückt von seinem Einfall und klopft sich erneut auf die Schenkel. Kriminalassistent Carlsen holt den Google-Artikel mit Benno Rademachers Randnotiz für Wolfgang Raupach hervor. Der Taz-Reporter nickt. Ein Versuch, Kontakt zu halten. Ich hatte ja gemerkt, dass es ihn zu interessieren begann, welche Auswirkungen Algorithmen auf die reale Welt haben. Dafür wollte ich ihm noch einen anderen Artikel in den Briefkasten stecken, der gerade dieser Tage bei uns erschienen ist. Ich lese mal vor. Und Rademacher holt eine weitere Geschichte aus seiner Taz-Mappe. Die Polizei in Hannover will künftig mit einer Software Verbrechen vorhersagen und vereiteln. Diese Software, die auch in anderen Bundesländern getestet wird, basiert laut Polizei auf der Annahme, dass Verbrecher stets nach ähnlichem Muster vorgehen. Sie kehrten zurück, weil sie Fluchtwege und die Gewohnheiten der Menschen bereits kennen. Demzufolge ließe sich Kriminalität mit einem Algorithmus berechnen und in den Gebieten, für die der Computer eine hohe Wahrscheinlichkeit für Straftaten berechnet, könnte die Polizei dann in Zukunft vermehrt Streife fahren. Bei dem Projekt der Zentralen Polizeidirektion und des Landeskriminalamtes seien wichtige Fragen ungeklärt, kritisierte der Landesbeauftragte für den Datenschutz. Die Gewerkschaft der Polizei befürwortet den neuen Weg der Verbrechensbekämpfung, der bereits in Bayern, Bremen und Nordrhein-Westfalen erprobt werde. Es spricht nichts gegen ein solches Pilotprojekt, solange dem Datenschutz Genüge getan wird und es nicht zulasten des Personals bei der Polizei geht, sagte GdP-Landeschef Dietmar Schiff. Also, sagt der Taz-Reporter, die Polizeialgorithmen sind bei uns schon angekommen. Als digitales Überwachungs- und Prognosesystem, natürlich aus den USA. Benno Rademacher klappt seine Mappe zu. Herr Carlsen, woran ist Wolfgang Raupach denn gestorben und wieso interessiert das die Mordkommission? Sie hörten die Folge 4 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.